Sie passt nicht zu uns, sagte Erik, als er aus Westerland herausfuhr. Und ich verstehe nicht, dass Wiebke mit ihr befreundet ist. Dieses ewige Jammern und Klagen, als hätte sie ein Anrecht darauf, ohne Arbeit ein bequemes Leben zu führen. Sie war es gewöhnt, erinnerte Sören. Stellen Sie sich den Schock vor. Erst ein Leben lang aus dem Vollen schöpfen und dann plötzlich über Nacht arm wie eine Kirchenmaus. Erik schien zu zweifeln. Sie hat wirklich nichts davon mitbekommen, dass ihre Eltern auf die Pleite zusteuerten? Larissa hat Betriebswirtschaft studiert und da hat sie nicht gemerkt, dass ihre Eltern ihre Häuser verkauften? Die Villa in Kampen war das einzige Objekt, das noch nicht unter den Hammer gekommen war. Nun wurde auch Sören skeptisch. Dann muss sie es wohl so gemacht haben wie die drei Affen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Sie kann von Glück reden, dass die Immobilienpreise auf Sylt gewaltig sind, bestätigte Erik. Mit dem Verkauf der Villa konnte sie nach dem Tod ihrer Eltern immerhin deren Schulden bezahlen. Ich kann mich noch an die Zeitungsberichte erinnern. Wenn die Freiers auch nicht mehr auf dem Bildschirm zu sehen waren, der tödliche Unfall wurde in allen Gazetten breitgetreten. Als bekannt wurde, dass sie finanziell am Ende waren, hat man sogar von gemeinschaftlichem Selbstmord getuschelt. Hat Larissa das jemals bestätigt? Fragte Sören. Erik schüttelte den Kopf, als er in den Süderwung einbog. Sie spricht nicht darüber. Was ich weiß, habe ich von Wiebke erfahren. Ganz ehrlich, mir wäre es lieb, wenn sie aufhören würde, auf Sylt in ihrer Vergangenheit herumzustochern. Die Steinpilzsuppe schmeckte köstlich und wurde von allen ausgiebig gelobt. Die Hähnchenbrust mit den Kapern und der Limettensoße fand ebenfalls langatmige Anerkennung. Nur gut, dass Larissa Freier aus dem Haus gegangen und nicht zum Abendessen erschienen war. Mittlerweile stand der Abend schwarz vor den Fenstern. Felix und Caroline waren in ihre Zimmer gegangen, Sören hatte sich verabschiedet und Mama Carlotta, Erik und Wiebke saßen noch beim Espresso in der Küche. Die Gesprächslücken wurden immer häufiger und länger. Als es schon auf Mitternacht zuging, fragte Mama Carlotta, »Wo nur Larissa so lange bleibt?« Erik teilte ihre Sorge. »So spät ist sie noch nie nach Hause gekommen.« Mama Carlotta überlegte, ob sie es wagen konnte, ihrem Schwiegersohn zu gestehen, dass sie Larissa beleidigt hatte. Aber ehe sie einen Entschluss fassen konnte, ging Eriks Handy. Sein Diensthandy. Erik sah auf die Uhr, runzelte die Stirn, strich seinen Schnauzer glatt. Dann wusste er, dass er rangehen musste. Und ein paar Minuten später wusste er, dass er in dieser Nacht nur wenig Schlaf bekommen würde. »Aus dem ersten Schlaf gerissen«, knurrte Sören, als er ins Auto stieg. »Sowas ist total ungesund.« »Mord ist auch ungesund«, gab Erik zurück. Schweigend fuhren sie Richtung Kampen. Es war eine stille, schwarze Nacht. Als sie die Norddorfer Halle und den Golfplatz hinter sich gelassen hatten, schienen sie für ein paar Augenblicke allein mit ihrer Insel zu sein, mit der einsamen Straße, mit den Dünen links von ihnen, die mehr zu erahnen als zu erkennen waren, den Heckenrosenwellen am rechten Straßenrand. Der Reimert-Hansen-Weg war eine der ersten Straßen Kampens, eine Straße mit teuren Häusern, die allesamt Zweitwohnsitze waren. Sylter lebten hier nicht. In dieser Nacht herrschte dort Unruhe. Vor einem großen Grundstück, auf dem sich fast bescheiden ein redgedecktes Haus hinter einem hohen Friesenwald duckte, standen mehrere Autos. Die Spurensicherer waren schon eingetroffen. Dr. Hilmuts Wagen stand in der Auffahrt des Hauses vor einem geschlossenen Tor, hinter dem zwei gepflasterte Fahrspuren zur Garage führten. Als Erik ausstieg, atmete er tief durch. Die Nachtluft war klar und würzig. Sie gingen auf die geöffnete Haustür zu, ein helles Rechteck in einer ansonsten dunklen Fassade. Von den vielen Lampen, die den Weg zur Haustür säumten, brannte keine einzige. Sie betraten eine geräumige Diele. Eine kleine Sitzgruppe stand vor der großen Flügeltür, die ins Wohnzimmer führte. Links davon gab es eine schmale, gewundene Treppe zum ersten Stock. Erik war es gewöhnt, sich einem Tatort vorsichtig zu nähern. Ein geräumiges Wohnzimmer mit modernen Möbeln ausgestattet, die mit ein paar Antiquitäten friesische Wohnlichkeit erzeugten. Der offene Kamin war kalt, der Raum wirkte aufgeräumt. Nur auf dem großen Sofa hatte jemand gesessen, die Kissen dort waren zerdrückt. Weißes Licht flammte auf. Kommissar Vetterich hatte einen Scheinwerfer aufgestellt. Nun machte Erik einen Schritt auf Dr. Hillmuth zu, der vor einer Gestalt kniete, die vor dem Sofa auf dem Boden lag. Ein Mann, nicht mehr jung, mit grauen Haaren, der Erik bekannt vorkam. Sein Körper lag seltsam verkrümmt da, als sei der Sturz völlig überraschend gekommen und er auf der Stelle bewusstlos oder gar tot gewesen. »Mord?«, fragte Erik. Dr. Hillmuth schüttelte den Kopf. »Sieht nach einem Sturz aus. Nicht ausgerutscht und hingefallen, sondern kräftig gestoßen. Möglich auch, dass er mit einem Angreifer gerungen hat und sie gemeinsam gestürzt sind.« Er dachte kurz nach, legte den Zeigefinger an die Nase, dann nickte er. »Ja, das ist am wahrscheinlichsten. Der Angreifer könnte auf sein Opfer gefallen sein, dadurch hat sich die Kraft, mit der arme Kerl aufgeschlagen ist, verdoppelt.«
»Woran erkennen Sie das?«
»An der Verletzung am Hinterkopf.«
»Könnte er nicht auch erschlagen worden sein?« Dr. Hillmuth schüttelte den Kopf.
»Schlagverletzungen sehen anders aus. Ich vermute ein Subduralhämatom.«
Als er Eriks fragenden Blick bemerkte, ergänzte er: »Eine Verletzung zwischen harter und weicher Hirnhaut, die zu inneren Blutungen führt. Der Mann war in diesem Fall sofort bewusstlos und ist kurz darauf gestorben. Man erkennt so eine Hirnverletzung daran, dass eine Pupille weiter ist als die andere und beide Pupillen zur Seite abweichen.« Sören wies auf ein kleines quadratisches Tischchen, das neben dem Kopf des Toten stand. »Dort ist er aufgeschlagen?« Er verzog das Gesicht, als er das stabile Gestell des Tisches in Augenschein nahm.
»Gusseisen, von guter Qualität.«
Nun fiel Erik auf, dass ein kleiner Teppich verrutscht und ein Fußhocker umgefallen war.
»Sieht so aus, als hätte ein Kampf stattgefunden«, stellte Sören fest, ehe Erik es aussprechen konnte. »Kurz, aber heftig.«
»Wann?«, fragte Erik und sah Dr. Hillmuth erwartungsvoll an. Der stöhnte auf, weil ihn diese Frage von Mordfall zu Mordfall mehr ärgerte.
»Die Leichenstarre hat noch nicht eingesetzt. Sie beginnt nach 1 bis 2 Stunden. Zunächst an den Augenlidern, dann in den Kaumuskeln.«
»Das heißt, der Mann ist noch keine Stunde tot?«, fragte Erik aufgeregt. Dr. Hillmuth nickte der Einfachheit halber.
»Höchstens 1 Stunde«, bestätigte er und ergänzte grinsend: »Sie können den Mörder noch erwischen, wenn Sie sich beeilen.«
»Dazu müssten wir erst mal wissen, wen wir zu suchen haben«, entgegnete Sören, der keinen Spaß verstand, wenn er aus dem Schlaf gerissen worden war. »Ist der Tote schon identifiziert?«, fragte Erik. Dr. Hillmuth lachte.
»Den kennt doch jeder. Oder machen Sie sich nichts aus Talkshows?«